HR2 Kultur. Hörbuchzeit.
Heute mit
Dorothee Meyer-Karweg
und Nicole Abraham. Wir freuen uns, dass Sie dabei sind. Los geht unsere Hörbuchzeit mit dem neuen Hörbuch von Christoph Ranzmeier, Als ich noch unsterblich war, Erzählungen. Darin geht es mit Geschichten einmal um den Erdball. Wissenschaftlich wird es mit dem Hörbuch des Soziologen Gregory Sall. Er hat sich mit Superjachten beschäftigt. Ja, diesen von Abramowitsch, Bezos und so weiter. Das Hörbuch Sie sagte, er sagt von Ferdinand von Schirach fragt, wie so oft bei Ferdinand von Schirach, nach Recht und Gerechtigkeit. Es ist das Hörspiel, das dem Theaterstück und dem Film folgt. In unserem Kinder- und Jugendhörbuch gibt es Neues aus der Häschenschule für die ganz Kleinen. Aufgelegt hat den Klassiker keine geringere als Anke Engelke. All das gibt's auch als Podcast auf hr2.de und in der ARD Audiothek. Jederzeit abrufbar. Christoph Ranzmeier wurde in Oberösterreich geboren und lebt nach Jahren in Irland und auf Reisen wieder in Wien. Seine Bücher, die in mehr als 30 Sprachen übersetzt wurden, sind mehrfach ausgezeichnet. Sein neues Hörbuch heißt »Als ich noch unsterblich war, Erzählungen«. Diese Erzählungen, so verrät es uns der Verlag, stammen aus den 12 weißen Bänden von Christoph Ranzmeiers »Spielformen des Erzählens«. Dorothee Meyer-Karwig, was verbirgt sich denn hinter dieser Reihe?
Das ist eine Reihe, die in loser Folge beim S. Fischer Verlag erschienen ist. Christoph Ranzmeier hat darin Band für Band mit Varianten des Erzählens experimentiert. Er begann mit einer in rhythmischer Prosa geschriebenen Arbeit, Strahlender Untergang hieß die. Die Erzählung ist auch hier enthalten. Dann gibt es eine Rede, eine Tirade, eine Bildergeschichte, ein Verhör und so weiter. Und 13 dieser Erzählungen sind eben in diesem Hörbuch auch enthalten, passend zu seinem 70. Geburtstag im März erschienen und sie werden von Christoph Ranzmeier auch selbst gelesen.
Christoph Ranzmeier ist ja ein Weltenbummler. Ich gehe davon aus, dass sich das auch in diesen Erzählungen widerspiegelt.
Ja, absolut. Die Erzählungen führen uns nach Irland, wo er ja selbst auch gewohnt hat, in den Himalaya, ins oberösterreichische Bergland, nach Sri Lanka, in die Sahara, in die afrikanischen Nebelwälder und ins südchinesische Meer, also wirklich rund um die Welt.
Das heißt, wir lernen hier nicht nur verschiedene Erzählformen kennen, sondern hören eben auch spannende Geschichten aus unterschiedlichen Erdteilen.
Genau, und dazu kommt in diesem Hörbuch seine ganz besondere Sprechweise. Und dazu hören wir gleich mal ein Ausschnitt aus der Erzählung Floßfahrt. Die handelt von der Zeit, als er noch von großen Reisen träumte, zum Beispiel in der Kartensammlung der Nationalbibliothek in Wien.
Von den ausladenden Tischen der wohltemperierten Kartensammlung bot sich ein weiter Blick über den kaiserlichen Burggarten und leere Baumkronen, aus deren schwarzen Zweigen Nebelkrähen rätselhafte Botschaften in die Winterluft krächzten. Ihre Schreie schienen trotz der imperialen Umgebung und des fernen, durch große Doppelfenster gedämpften Verkehrsrauschens der Ringstraße aus einer ungeheuren, polaren Verlassenheit zu kommen. Mein Eichentisch im Lesesaal der Kartensammlung wurde mir jedenfalls über 5 Wintermonate zu einer Art Floß, auf dem ich mit dem Packeis weiter und weiter nach Norden driftete. Das Floß trug mit dem Schnee vergangener Jahrhunderte historische, hydrogeografische und nautische Materialien und Karten zu Schifffahrtsrouten, Ausrüstungslisten verschollener Expeditionen und Chroniken zahlloser Untergänge und gescheiterter Versuche, einen Seeweg entlang der sibirischen Eismeerküste vom Atlantischen in den Pazifischen Ozean zu entdecken, die von Abenteurern und Kauffahrern vieler Generationen als weißer Weg nach Indien erträumte Nordostpassage.
Ja, Christoph Ranzmeier mit einem Ausschnitt aus der Erzählung Floßfahrt aus dem Hörbuch Als ich noch unsterblich war. Jahre später hat er diese und viele andere Weltgegenden natürlich dann auch selbst besucht.
Seine Stimme hat mich auch ganz schön zum Träumen gebracht. Eine sehr schöne Stimme, wie ich finde.
Die Sprechweise erinnert mich so an einen Wanderer, der sehr ruhig und aufmerksam Schritt für Schritt setzt. Es ist zudem so eine schöne Melodie in seiner Stimme, die das Besondere, das mitunter zauberhafte und magische der Erzählung wunderbar hervorhebt. Und dazu noch ein Beispiel, und zwar eine Episode aus Irland. Die heißt Die dritte Luft oder Eine Bühne am Meer. Da erzählt er von einem mittlerweile verlassenen Hof, wo der Ire O'Shea wohnte, dessen Hof am Meer an Sonntagabenden zur Bühne wurde.
O'Sheas steinerne Bühne hatte kein Dach, keine einzige Mauer, die vor Wind und Regen schützte, keinen Vorhang, keine Treppe. Kaum höher als das Weideland gelegen, das sie umgab, konnte ein Künstler sie einfach betreten, indem er über Stechginster und Gras hinwegstieg, und konnte mit diesem einen Schritt doch eine ganze Welt hinter sich lassen, trat in eine Melodie ein, in eine Ballade, einen Applaus oder ein Gelächter, in dem ihm sein Leben plötzlich noch einmal neu und anders erschien, verwandelt in Töne und Worte. Dadurch wurde dieses Leben zwar nicht leichter, aber zumindest erzählbar, begreifbar und erschien in manchen Spott- und Kampfliedern sogar veränderbar.
Ja, eine wunderschöne Geschichte über die Kraft der Worte und des Gesangs.
Hören wir nur Reiseerlebnisse oder gibt es auch noch andere Themen?
Also er erzählt hier auch Persönliches, beispielsweise von seiner Kindheit und dem frühen Krebstod der Mutter, auch das Leben seines Vaters, den er als Michael Kohlhaas beschreibt, greift er auf, weil der hier zu seinem eigenen Schaden auf Recht und Gerechtigkeit pochte. Und in Strahlender Untergang, da erzählt er mit so grimmiger Ironie vom Verschwinden des Herrn der Welt, also von uns Menschen. Und in der Reise in die Steinzeit, da imaginiert er einen alten Menschen, der nur deswegen in der Steinzeitgesellschaft überleben kann, weil er den anderen Geschichten erzählt. Und dann ist er plötzlich dieser alte Mensch, jetzt in der Jetztzeit, der für sein Geschichtenerzählen einen Preis bekommt. Und in Damen und Herren unter Wasser, da denkt er sich Geschichten aus zu geheimnisvollen, bizarren Wasserwesen, die sein Freund, der Künstler Manfred Wackolbinger, in verschiedenen tropischen Meeren fotografiert hat. Also außer diesen Reisegeschichten gibt es doch noch eine ganze Menge mehr.
Also Geschichten über bizarre Wasserwesen, fremde Länder und Reisen in der Fantasie und Kindheitserinnerung. Dorothee Meyer-Karwick, wie ist denn das Gesamturteil zu dieser Sammlung von Erzählungen?
Ja, das eine dieser schon älteren Geschichten ist die Kraft der Fantasie, die aus ihnen spricht, aber auch so diese Neugier auf Neues, und zwar so ohne Vorbehalte. Und das alles wird gepaart mit so einer gewissen, ja, Melancholie über die Vergänglichkeit. Das heißt, es geht hier ums Werden und Vergehen. Es geht um den Aufbruch in ferne Welten und die Heimkehr ins Vertraute. Und die Erzählweise ist sehr ruhig. Christoph Ransmeyer setzt die einfachen Worte, ja, regelrecht vorsichtig und mit Bedacht. Und so spricht er auch. Einfach, aber mit einer sehr schönen Stimmmelodie. Ich habe mich bei diesem Hörbuch wie bei so einem erfahrenen Bergführer gefühlt, der mich so Schritt für Schritt in unbekannte, aber sehr spannende Territorien führt. Also ich habe es sehr gern gehört.
Das haben Sie schön gesagt. Christoph Ransmeyer, Als ich noch unsterblich war. Erzählungen. Die ungekürzte Autorenlesung gibt es auf einer MP3-CD mit einer Dauer von 6 Stunden und 7 Minuten für 24 Euro bei Argon Edition. Wir kommen jetzt zu einem Hörbuch von Grégory Salle, einem Soziologen und Politikwissenschaftler in Paris. Er hat einen Essay geschrieben über Superjachten. Dieser Essay kam im Surkamp Verlag heraus und als Hörbuch beim Verlag Speak Low. Dorothee Meyer-Karwick, was gibt das Thema Superjachten für einen Soziologen her?
Ja, eine ganze Menge. Und der Untertitel weist auch darauf hin, heißt nämlich Luxus und Stille im Kapitalozän. Grégory Salle betrachtet Superjachten hier unter soziologischen und politischen Aspekten. Das heißt, er beschreibt, was sie über ihre Besitzer und über unsere Gesellschaft aussagen.
Ein soziologischer Essay, mit Verlaub, das klingt eher als eine anstrengende Lektüre bzw. als Lesung.
Ja, fand ich auch erstmal. Das Cover des Hörbuchs sieht genau wie der Buchumschlag, so mit weißer Schrift auf blauem Hintergrund, auch eher wie so eine Doktorarbeit oder Dissertation aus. Und deswegen habe ich den Essay, er kam vor ein paar Monaten raus, auch erstmal beiseite gelegt. Aber dann ist er mir doch nochmal vor Augen gekommen. Und durch die Interpreten Johann von Bülow und Britta Steffenhagen bin ich dann doch neugierig geworden, habe reingehört und bin dann auch sofort hängen geblieben.
Warum?
Ja, weil Gregory Sall hier sehr interessant und eher eben für so ein normales Publikum, für normale Leser und Hörer schreibt, also nicht so wissenschaftlich. Und Johann von Bülow, er liest den Hauptteil, Britta Steffenhagen liest unter anderem die Zitate. Der hat eine wunderbar elegante Sprechweise. Das ist so eine Mischung aus so einem gewissen Snobismus, was zu den Yachtbesitzern passt, und Ironie passend zu Gregory Sall. Das heißt, das Hörbuch ist wirklich durchaus unterhaltsam.
Kommen wir mal zum Inhalt. Mich würde interessieren, wie unterscheiden sich denn Superjachten von normalen Yachten?
Ja, vor allen Dingen natürlich durch die Länge. Also 26 bis 30 Meter gelten als wirklich unterste Grenze. So ab 80 Meter heißen die Schiffe dann Mega und dann die noch größeren heißen dann Gigajachten.
Eieiei, und wem gehören die?
Allen, die Rang und Namen haben, also das sind Menschen aus der Unterhaltungsbranche, Magnaten aus dem Silicon Valley, also Jeff Bezos haben sie vorhin schon genannt, Immobilienkönige, Ölbarone, Pharma-Tycoons oder auch Oligarchen wie Roman Abramowitsch, dessen Yacht Eclipse ist übrigens gute 162 Meter lang.
Geradezu zwergenhaft wirken daneben die Seven Seas von Steven Spielberg, 86 Meter, die Dragonfly des Google-Mitbegründers Sergey Brin, 73 Meter, und erst recht die Wacholi Rocha, 48 Meter, die Johnny Depp 2006 erwarb und einem Relifting im Art Deco-Stil unterzog. Später kaufte und verkaufte die Schriftstellerin J.K. Rowling sie unter ihrem ursprünglichen Namen Amphitrit.
Tja, auch J.K. Rowling ist dabei. Ja, manche der Yachten sind dann so groß, dass man gar nicht mehr alle angesagten Häfen damit ansteuern kann.
Wie viel muss man für die Yachten ausgeben?
Bei den Kosten ist man eher diskret, aber etliche 100 Millionen kosten sie schon. Auch für den Unterhalt sind riesige Summen notwendig. Also Sall gibt die jährlichen Kosten mit so 10% des Kaufpreises an und das können dann ebenfalls mehrere Millionen Euro im Jahr sein. Und wer solch eine, also wirklich die großen Yachten mieten will, der muss schon mehrere hunderttausend pro Woche hinblättern.
In einem Artikel vom Mai 2018 wies der Journalist Rupert Neat darauf hin, dass die kumulierten jährlichen Ausgaben für die ungefähr 6.000 in Betrieb befindlichen Superjachten die gesamten Schulden der sogenannten Entwicklungsländer tilgen könnten.
Ich bin ein bisschen baff. Das klingt ja nahezu obszön. Aber kann man nicht sagen, selbst schuld, wenn die Superreichen so viel Geld für ein Spielzeug ausgeben wollen?
Ja, kann man schon. Und beim Hören dachte ich auch, kein Neid, wirklich nicht. Aber das Problem liegt unter anderem darin, woher das Geld eben kommt. Superreiche nutzen Steuerschlupflöcher, die Normalos eben nicht nutzen können. Sall beschreibt auch ein Beispiel für eine Steuergesetzesänderung in Frankreich, von der ausschließlich Superreiche und ihre Yachten profitiert haben. Und er beschreibt, dass Behörden vor lauter Sorge, Superjachtbesitzer vor den Kopf zu stoßen, bestehende Gesetze, auch solche, die Natur und Umwelt schützen sollen, schlicht bei Superreichen nicht anwenden. Denn die legen zwar aber witzige Summen hin, um ein Boot zu kaufen und zu unterhalten, schrecken aber doch vor Umweltabgaben ein wenig zurück. Da sind sie doch sehr preissensibel.
Naja, die Yachten sind aber auch sehr umweltschädlich, oder?
Ja, durch ihre Anker beispielsweise, die Atolle oder Seegraswiesen zerstören oder auch durch das sogenannte Midnight-Dumping, Ablassen von Abfällen in der Dunkelheit. Also auch da versucht man zu sparen und natürlich durch den immensen Treibstoffverbrauch.
Ein Viererteam US-amerikanischer Forscher versuchte, die Umweltbelastungen durch den exzessiven Konsum von Luxusgütern objektiv zu erfassen, musste sich aber mit dem CO2-Fußabdruck als einzigem Indikator begnügen, da es nicht sämtliche Parameter einbeziehen konnte. Die Schätzung ist also stark untertrieben, erlaubt aber dennoch die Feststellung, dass eine Superjacht durchschnittlich etwa ebenso viel Kohlendioxid freisetzt wie 200 amerikanische Autos. Eine durchschnittliche Superjacht emittiert im Jahr 7020 Tonnen CO2. Zum Vergleich, Der weltweite Pro-Kopf-Ausstoß beträgt rund 5 Tonnen. Richtig. Eine durchschnittliche Superjacht emittiert mehr CO2 als 1400 Menschen zusammen. Der CO2-Ausstoß der Superjachten übersteigt sogar den kleiner Nationen. Allein die 300 größten Superjachten emittieren im Jahr mehr CO2 als die über 10 Millionen Einwohner Burundis.
Tja, diese Vergleiche sind schon etwas frappierend. Am Schluss bezeichnet der Autor Superjachten auch als die grellsten Auswüchse des Kapitalismus und zitiert dann noch eine andere Wissenschaftlerin.
Die Superjachten lehren uns 4 Dinge über die Superreichen, erklärte kürzlich die Soziologin Nicole Aschoff. Sie leben in ihrer eigenen Welt, stehen über den normalen Wirtschaftszyklen, scheren sich nicht um den Planeten, müssten erheblich mehr Steuern zahlen. Abschließend stellte sie fest:
In den Superjachten materialisiert sich alles, was in unserem profitorientierten System schiefläuft. Während Milliarden Menschen um ihr Überleben kämpfen, der Planet in einer ökologischen Katastrophe versinkt, segeln die Reichsten der Welt davon, geschützt vor der rauen See des Kapitalismus. Diese Superjachten, wie auch die Milliardärsklasse, dürfte es nicht geben. Wir müssen eine globale Vermögenssteuer einführen, Steueroasen schließen und, ja, ihnen ihre Superjachten nehmen.
Ob mit dem Wegnehmen die Probleme so rund um die Superreichen gelöst würden?
Ja, das ist wirklich die Frage. Es gibt ja noch Privatjets zum Beispiel und viele andere Dinge, mit denen man seinen Reichtum zeigen und die Umwelt zerstören kann. Aber Superjachten zeigen auf jeden Fall die Schattenseiten des ungezügelten Kapitalismus. Und mit diesem Hörbuch geschieht dies in 3,5 Stunden auf durchaus erhellende und unterhaltsame Weise. Also mir ist dadurch eine neue Welt erschlossen worden.
Gregor Reussal, Superjachten, Luxus und Stille im Kapitalozän. Gelesen von Johann von Bülow und Britta Steffenhagen. 3 Stunden 33 Minuten gibt es als Download. Der kostet 16 Euro und ist bei Speaklow erhältlich. Ferdinand von Schirachs Bücher wurden zu millionenfach verkauften internationalen Bestsellern und wurden zum Teil natürlich auch erfolgreich verfilmt. Und selbstredend sind viele seiner Werke vielfach mit Literaturpreisen ausgezeichnet worden. In Ferdinand von Schirachs Erzählungen und Romanen geht es immer wieder um die Frage nach Recht und Gerechtigkeit und dem Unterschied zwischen diesen beiden Begriffen. Darum geht es auch in dem Stück »Sie sagt, er sagt«, das Ferdinand von Schirach als Theaterstück geschrieben hat. Das Stück wurde dann auch verfilmt und nun gibt es das Hörspiel auf CD und Download. Dorothee Meyer-Karwig, was hören wir hier?
Also rein technisch gesehen, es ist, ich habe es verglichen, die Tonspur zum Fernsehfilm. Und dieser Film ist auch noch in der ARD-Mediathek abrufbar. Ab und an gibt es dann noch so einen Offsprecher mit Erläuterungen zum Geschehen. Und inhaltlich geht es um den Vorwurf der Vergewaltigung.
Was genau soll geschehen sein?
Also im Mittelpunkt steht Katharina Schlüter, eine erfolgreiche Fernsehmoderatorin. Und sie behauptet, ihr ehemaliger Geliebter, Chef eines größeren Unternehmens, habe sie missbraucht. Aus zunächst einvernehmlichem Sex sei eine Vergewaltigung geworden. Und wir folgen hier der Gerichtsverhandlung. Das heißt, fast alles spielt sich in diesem Gerichtssaal ab. Und Ferdinand von Schirach, der Autor, erklärt zu Beginn, um was es ihm geht.
Unser Strafgesetzbuch kennt den Begriff des Bösen nicht. Er beschreibt, was Vergehen und Verbrechen sind. Ein Sachverhalt wird aufgelöst in Tat, Rechtswidrigkeit und Schuld. Als Richter müssen Sie urteilen. Sie können nicht ausweichen. Sie müssen entscheiden, ob ein Mensch gegen das Gesetz verstoßen hat, ob er Schuld auf sich geladen hat, ob er zu bestrafen ist. Sie sind es, der über das Schicksal des Angeklagten und das Schicksal des Opfers entscheidet. Und immer entscheiden sie dabei auch, wer sie selbst sind.
Sie entscheiden, wer sie selbst sind. Was meint Ferdinand von Schirach damit?
Ja, er meint so, dass ja jeder so seine Geschichte mit sich trägt, ne, und jeder auch so seine Vorurteile hat. Das ist einfach so. Und die Frage ist, wie sehr man sich davon leiten lässt, beziehungsweise wie man das vielleicht überwinden kann. Das ist natürlich eine große Verantwortung für die Rechtsprechenden.
Hm. Vergewaltigung ist ein schwerer Vorwurf. Und einer, der schwierig nachzuweisen ist. Wie beschreibt von Schirach hier das Vorgehen des Gerichts?
Also ich gehe mal davon aus, dass von Schirach solch einen Prozess sehr realistisch schildert. Das heißt, wir erfahren hier etwas über den normalen Prozessablauf mit der Befragung von Zeugen, der Aussage einer Rechtsmedizinerin, die das mögliche Opfer untersucht hat, mit Statements von Rechtsanwalt und Verteidigung und natürlich der Aussage von dieser Katharina Schlüter.
Was sagt sie über das Geschehene?
Also erstmal schildert sie im Zeugenstand, wie sie den Angeklagten kennenlernte, wie sie sich verliebten und 4 Jahre Beziehung führten und sich dann aber trennten, da sie beide verheiratet sind bzw. waren und Kinder haben. Und nach einem zufälligen Wiedersehen Monate später habe er sie in seine Wohnung dann eingeladen und da seien sie dann doch wieder im Bett gelandet, bis sie dann laut und deutlich Nein gesagt habe, sie wolle das nicht mehr. Und da habe er aber nicht abgelassen, sondern gegen ihren ausdrücklichen Willen weitergemacht.
Die Staatsanwaltschaft bitte.
Die Vorsitzende Richterin nickt Oberstaatsanwalt Heise zu. Er lehnt sich vor.
Frau Schlüter, welche körperlichen Folgen hatte die Tat für Sie?
Körperlich keine.
Und psychisch?
Das ist kompliziert. Eigentlich ist es so, dass ich jetzt Schwierigkeiten mit mir selbst habe.
Könnten Sie das näher erläutern?
Ich weiß nicht, ob Sie das als Mann verstehen können. Ich fühle mich so, als gehöre ich mir nicht mehr. Als wäre was abgespalten worden. Er hat nur meinen Körper gebraucht. Es ging nicht um mich.
Hält dieses Gefühl an?
Ja.
Sind Sie deshalb in psychologischer Behandlung?
Ich versuch's nochmal.
Bitte.
Ich habe mein Grundvertrauen verloren. Meine Selbstsicherheit. Ich bin nicht mehr ganz. Und ich bin in psychologischer Behandlung, 3-mal die Woche.
Ja, Katharina Schlüter wird hier gespielt von Ina Weiße.
Was sagt der Angeklagte zu all dem?
Der wird hier gespielt von Godehard Giese und der sagt erstmal gar nichts, was natürlich sein gutes Recht ist. Erst ganz am Schluss der Verhandlung stellt er dann seine Sicht der Dinge dar. Vorher bleibt es bei Befragungen und Statements von der Verteidigung, gespielt von Henriette Confurius, und dem Rechtsanwalt von Katharina Schlüter, gespielt von Matthias Brandt. Und die schenken sich wirklich nichts. Da werden dann Zeugen verhört, Indizien in Zweifel gezogen. Und am Schluss erklärt der Rechtsanwalt im Plädoyer dies.
Immer wieder liest und hört man ja, dass selbst Staatsanwälte, Richter und Polizisten ihren Töchtern raten würden, sie sollten bei einer Vergewaltigung den Täter nicht anzeigen. Sogar ein Generalstaatsanwalt in Berlin hat das einmal öffentlich erklärt. Der Grund, diese Verfahren gingen doch immer nur zugunsten der Männer aus. In einem solchen Strafprozess stünde nämlich Aussage gegen Aussage. Sie sagt, er sagt.
Ja, das hieße aber nicht, dass man nicht zu einem eindeutigen Urteil kommen könne. Also der Rechtsanwalt verweist auf die schrecklichen Folgen, die der Prozess für Katharina Schlüter habe. Also beruflich dann auch hat sie Hassmails bekommen, sie wurde geschieden, sieht ihre Kinder kaum noch und so weiter. Und das nehme man einfach nicht auf sich, wenn die Tat nicht geschehen sei. Allerdings geht es auch beim Angeklagten um viel. Der Staatsanwalt fordert 3 Jahre Haft. Und auch die Familie des Angeklagten ist zerstört und die Verteidigerin sucht nun, die Angaben Schlüters in Zweifel zu ziehen.
Tun wir doch erst einmal das, was wir im Gericht sonst auch tun. Prüfen wir die Fakten. Sehen wir uns an, was wir nach dieser Beweisaufnahme überhaupt wissen. Erstens, es gibt ein Kleid mit Spermaspuren, die von Herrn Tiede stammen. Frau Schlüter trug dieses Kleid am 14. August des letzten Jahres. Was beweist das? Es beweist, dass Herr Tiede und Frau Schlüter Sex miteinander hatten. Aber es beweist nicht, dass Herr Tiede Frau Schlüter vergewaltigt hat. Zweitens, die Aussage von Valerie Mayburg, der besten Freundin von Frau Schlüter. Was kann sie zur Wahrheitsfindung beitragen? Frau Schlüter hat ihr erzählt, sie sei vergewaltigt worden. Das mag man glauben, aber auch hier, was beweist das? Alles Mögliche, aber nicht die Vergewaltigung. Frau Mayburg war nicht dabei. Alles, was sie weiß und uns berichten kann, ist Wissen nur aus zweiter Hand.
Ja, die Verteidigerin vermutet, dass Katharina Schlüter einfach Rache nehmen wollte an ihrem ehemaligen Geliebten, der sich von ihr getrennt habe, und zwar gegen ihren Willen. Und ganz zum Schluss gibt es dann noch eine neue Zeugenaussage, die alles nochmal über den Haufen wirft, und ein Urteil wird dann erstmal nicht gefällt.
Ein sehr spannendes Thema. Wie gefällt Ihnen die Umsetzung?
Ich fand es auch ausgesprochen spannend. Ich finde auch die Schauspieler allesamt großartig. Interessant natürlich, dass eine junge Frau den möglichen Vergewaltiger verteidigt und die Interessen der Klägerin dagegen ein gestandener Mann, also hier Matthias Brandt, übernimmt, der übrigens hier das Klischee des alten weißen Mannes bedient. Also er macht sich über die Verteidigerin lustig, meint sie belehren zu müssen und so weiter. Und die Vorsitzende Richterin wird hier gespielt von Johanna Gasdorf. Sie ist der ruhende Pol. Und ich finde, sie macht das auch sehr großartig.
Sie haben es schon gesagt, wir haben es bei diesem Hörbuch mit einer aufbereiteten Tonspur zu tun. Sollte man sich da nicht besser gleich den Film in der Mediathek ansehen?
Also ich habe mir erstmal das Hörstück angehört und dann den Film in der Mediathek in Ausschnitten dann nochmal angesehen. Mein Urteil, beim Hörstück habe ich erstmal gar nichts vermisst. Es funktioniert so. Da war ich auch sehr unmittelbar und sehr konzentriert dabei. Und beim Film wurde ich dagegen so eher leicht abgelenkt, dann noch durch die Bilder. Es gibt allerdings ein kleines Manko beim Hörstück. Der Angeklagte, gespielt hier von Godehard Giese, der sagt ja erstmal ganz zum Schluss etwas. Und in dem Film ist er trotzdem präsent, und zwar durch so eine minimale, aber doch auch sehr gute und ausdrucksstarke Mimik, die im Hörstück natürlich nicht wahrnehmbar ist. Also ich bin so ein bisschen hin und her gerissen. Wenn man beides erleben will, würde ich erstmal das Hörstück und dann den Film empfehlen.
Ferdinand von Schirach, Sie sagt, er sagt, mit Matthias Brandt, Johanna Gasdorf, Ina Weiße, Godehard Giese und vielen anderen. Zwei CDs, das sind 1 Stunde und 49 Minuten, kosten 13 € und sind bei der Hörverlag erschienen. Und wir kommen zum Kinderhörbuch der Woche. Heute ist es für die ganz Kleinen ab 4. Dorothee Meyer-Karwig, das Hörbuch gibt es auch als Bilderbuch und da ist es sozusagen ein Senkrechtstarter. Nach kurzer Zeit kam schon die 4. Auflage heraus und das ist bei der Autorin vielleicht auch kein Wunder.
Genau, das ist nämlich Anke Engelke, bekannte Schauspielerin, Moderatorin, Komikerin, Kabarettistin und sie engagiert sich auch mit verschiedenen Leseprogrammen für Kinder.
Es geht um die Häschenschule, sie hat sie neu aufgelegt und interpretiert.
Ja, die alte Häschenschule ist ja von 1924. Das ist ein Bilderbuch mit Versen von Albert Sixtus und Zeichnungen von Fritz Koch-Gotha. Da wird beschrieben, was Häschen so alles in der Schule lernen müssen. Pädagogisch nicht mehr so ganz up to date. Also da werden die Häschen auch mal an den Ohren gezogen oder in den Kater geschickt.
Nun also eine neue Häschenschule als Bilderbuch und Hörbuch. Wo sind die Unterschiede?
Also bei den Bildern von der alten Häschenschule, da sind die Figuren beispielsweise so schwarz konturiert und dadurch wirkt beispielsweise der Lehrer durchaus auch mal bedrohlich. Die Bilder der neuen Häschenschule sind diesmal von Maike Amasken. Das sind so Zeichnungen, die sehr weich sind, sehr liebevoll, die das Kindchenschema auch betonen. Aber wie im Original kann man auch hier auf den Bildern so viel entdecken, so richtig spazieren gehen. Das ist sehr schön. Das gilt natürlich jetzt vor allen Dingen fürs Bilderbuch. Im Hörbuch sieht man die Figuren immerhin auf dem Cover.
Ja, und ich schätze jetzt auch, nicht nur die Bilder sind anders als im Original, sondern auch die Geschichte. Was wird denn erzählt?
Ja, auch diesmal erleben wir, wie es in der Schule von den Häschen zugeht. Aber diesmal kommt ein neues Schulkind in die Schule. Und das ist erstmal anders als die anderen. Und da hören wir rein, es liest Annette Frier.
Ein Klassenneuling. Oh, wie fein. Was wird das für ein Hase sein? Oh, das neue Tier. Es setzt sich ausgerechnet neben Hoppig. Du siehst null wie ein Häschen aus. Hoppig grinst. Bist du eine Maus? Da muss auch der Neue lachen. Du erzählst ja tolle Sachen. Bin ein Fuchs? Ich heiße Brehm. Ich bin Hoppig. Angenehm. Wer jetzt denkt, ein Fuchs? Gefährlich! Keine Sorge, denn ganz ehrlich, wenn wir allen Chancen geben, können wir viel mehr erleben. Alle Häschen schauen zu Brehm, wollen dieses Tier verstehen. Was er frisst, möchten sie wissen und ob sie ihn fürchten müssen. Es stellt sich raus, Brehm ist ganz lieb. Kein Hühner- oder Hasendieb. Im Gegenteil, er lebt vegan und Möhren haben's ihm angetan.
Ja, und da haben wir doch auch schon die Botschaft gehört. Bevor man jemanden beurteilt und verurteilt, sollte man ihn erstmal kennenlernen. Die eigentliche Gefahr gehe nicht von diesem veganen Fuchs aus, sondern von den Menschen. Und beispielsweise durch ihre Mähmaschinen. Und vor dieser Gefahr bewahrt dann auf dem Nachhauseweg der junge Fuchs dann auch gleich das Häschen Hoppig.
Ich liebe dieses Hörbuch jetzt schon, ein veganer Fuchs. Auf der CD werden noch andere Autoren genannt. Was erzählen die denn für Geschichten?
Also Julia Walter erzählt von Ostern in der Häschenschule, da geht es natürlich ums Eierfärben und Verstecken. Anne Mühlhaus erzählt von den Ferien in der Häschenschule und auch da hören wir mal rein.
In der ersten Morgenfrische sitzen alle schon bei Tische, wo nach Mutters Dankgebet duftend schon der Kaffee steht. Wie die Brötchen knusprig munden in den ersten Morgenstunden. Vater sagt: Wir wandern heute in der schönen Ferienzeit. Hasenfritz kann's kaum erwarten, bis sie endlich alle starten. Rucksack, Stock, Verpflegung, Flaschen, vollgepackt sind schnell die Taschen. Dass man klettere und schwitze, heute geht's zur Seka-Spitze. Ja, da heißt es für die Guten, sich zu rühren und zu sputen. Vater zeigt Fritz Nuss und Beeren, die er sorglos kann verzehren. Will man nicht ins Unglück rennen, gilt es, Pflanzen gut zu kennen. Um giftige Pilze zu vermeiden, muss man gut sie unterscheiden. Müde machen sie nun Pause, alle freuen sich auf die Jause. Auf dem Waldsee machen sie eine kleine Kahnpartie. Über leicht bewegte Wellen schweben zierliche Libellen. Vater rudert schnell drauf los, Mutter mahnt: Was macht ihr bloß? Fritz hält stolz das breite Steuer. Oh! Welch schönes Abenteuer! Wer möchte nicht die Füße kühlen und erquickt Erfrischung fühlen? Auszuruhen, im Grase liegen, so ist Angeln ein Vergnügen.
Ja, das waren also die Ferien in der Häschenschule. Und dann gibt's noch eine Geschichte vom Originalautor Albert Sixtus, nämlich Winter in der Häschenschule. Da merkt man auch, die alten Texte funktionieren auch noch ganz gut.
Die Geschichten sind für Kinder ab 4. Ich finde, das klingt sehr passend für die Altersgruppe.
Ja, es wird eine Welt gezeichnet, in der es zwar immer mal wieder kleine Probleme und Abenteuer gibt, die sind aber alle beherrschbar. Und Annette Frier liest hier sehr ansprechend und freundlich und liebevoll.
Ist die Aktualisierung der Häschenschule also insgesamt gelungen?
Ja, schon. Ganz reimsicher ist Anke Engelke nicht. Das holpert mitunter. Naja, und inhaltlich, ich verstehe, was Anke Engelke mir sagen möchte. Als Biologin muss ich natürlich einwenden, ein Häschen, das bei einem Fuchs erstmal guckt, ob der nicht doch ganz nett ist, ist die längste Zeit Häschen gewesen. Da würde ich nur vorwarnen. Und ganz konsequent ist die Geschichte natürlich auch nicht, da vor Menschen schon pauschal gewarnt wird. Naja, aber wir alle wissen ja, wie es gemeint ist. Es geht um Toleranz anderen gegenüber. Und das ist ja positiv.
Absolut. Anke Engelke und andere, die neue Häschenschule und weitere Geschichten. Gelesen von Annette Frier. Eine CD hat eine vergnügliche Dauer von 22 Minuten, kostet 12 Euro und ist bei Hörbuch Hamburg erschienen. Und für Kinder ab 4 geeignet. Und ich muss es sagen, für alle Erwachsenen, die nicht genug von der Häschenschule bekommen können. Das Bilderbuch ist im Thienemann Verlag erschienen. Und damit geht die Hörbuchzeit zu Ende. Es gibt sie auch im Podcast-Angebot auf hr2.de und in der ARD-Audiothek. Sie können die Sendung dort auch kostenfrei abonnieren. Es verabschieden sich
Dorothee Meyer-Karweg
und Nicole Abraham.